Der Prozess. Vor mir saß kein einfacher Mensch. Vor mir saß eine entwurzelte Existenz. Als Sören Ranf den Gerichtssaal betrat, da erschien ein gebrochener Mann. Ein Kind im Körper eines 21-jährigen Mannes. Aber das wollte er sich nicht anmerken lassen. Bloß keine Schwäche zeigen, bloß kein Versager sein. Vor Gericht gab Sören den taffen Kerl. Er saß hinter dem Tisch, an dem die Angeklagten und ihre Verteidiger immer sitzen, und räumte die Straftaten mit einem Schulterzucken ein. »Ja«, sagte er, »ich habe das alles getan.« Vor uns saß ein Mann, der mit sich selbst nicht im Reinen war, obwohl er genau das zu vermitteln versuchte. Das erkannte jeder, der an diesem Mittwochmorgen an der Verhandlung teilnahm. Vor uns saß ein junger Mann, der nach außen keine Schwäche zeigen wollte, aber innerlich völlig zerbrochen war. Wir hatten nicht bloß den Überfall auf dem Friedhof zu verhandeln. In Sörens Strafakte hatte sich so einiges angesammelt. Schwerer Raub, Körperverletzung, vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis, gemeinschaftliche räuberische Erpressung, gemeinschaftlich begangene Körperverletzung, Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung. Das sind alles juristische Begriffe, Anklagepunkte. Aber hinter jedem dieser Termini verbirgt sich eine Geschichte. Eine Geschichte tragischer als die andere. Denn die Taten, die er begangen hatte, waren heftige Taten. Da wäre die Körperverletzung. Einmal hatten Sören und seine Freunde sich betrunken, und als sie betrunken waren, überlegten sie sich, wie sie an Geld kommen könnten. Sie fuhren zu einem alten Bekannten mit der festen Absicht, ihn auszurauben. Der Alkohol und die Drogen waren für Sören Ausweg und Antrieb zugleich. Wenn er sich wieder einmal der eigenen Perspektivlosigkeit, der eigenen gescheiterten Existenz bewusst wurde, griff er zu den Drogen, um die quälenden Gedanken zu verdrängen, um sich zu betäuben. Und wenn er darüber nachdachte, wie er an neue Betäubungsmittel kommen könnte, dachte er an Verbrechen. Um die zu begehen, betrank er sich mit Alkohol. Er trank sich Mut an. Er soff sich die Hemmungen weg. So fuhren Sören und seine Freunde zu ihrem ehemaligen Kumpel Frank C., der ihnen angeblich Geld schuldete. Sie klingelten an seiner Tür. Es war mitten in der Nacht, und als er öffnete, schob Sören einen Fuß in den Türspalt, und Sörens Kumpel zog Frank auf die Straße. Sie schlugen auf ihn ein. Frank fiel zu Boden, schlug mit dem Kopf auf den Bordstein auf. Sören und seine Freunde traten ungehemmt weiter auf ihn ein. Als er bewusstlos war, zogen sie ab. Das Geld hatten sie längst vergessen. Da wäre der schwere Raub. Sören war im Stadtzentrum unterwegs. Er brauchte Geld. Er hatte nicht mehr genug in der Tasche, um sich sein Abendessen leisten zu können. Er hatte die letzten Tage alles für Drogen ausgegeben. Und jetzt war er wieder in einer seiner sogenannten Notsituationen. Sich Geld zu pumpen, das konnte er vergessen. Er hatte zu hohe Schulden. Und er war zu tief unten, als dass ihm, ausgerechnet ihm, noch jemand etwas gegeben hätte. Also musste er handeln. Schnell handeln. Er ging auf einen jungen Kerl zu. Jünger als er selbst, klein, schmächtig, wehrlos. Sören sprach ihn an. »Hey«, sagte er. Als der Junge zu ihm aufblickte, schlug Sören schon zu. Er prügelte einfach auf ihn ein, immer und immer weiter. Dann zog er ein Messer und hielt es ihm an die Kehle. »Gib mir deine EC-Karte«, befahl er. Die beiden liefen zum nächsten Geldautomaten. Das Opfer spürte die Klinge an seiner Niere. Er hob alles ab, was er auf dem Konto hatte. Er gab es Sören. Sören schlug den Jungen bewusstlos und lief weg. Sören Ranf war geständig. Er räumte alle seine Taten ein. Er tat das, ohne große Emotionen zu zeigen. Er zeigte keine Reue. Er entschuldigte nichts. Er sagte einfach nur, ja, ich habe das gemacht. Meist allerdings kam noch ein Aber hinterhergeschoben. Aber ich war betrunken, aber ich hatte vorher Drogen genommen, aber ich war nicht im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Sören schob die Verantwortung für seine Verbrechen weg. Er versuchte, die Dinge zu beschönigen. War doch alles nicht so schlimm. Auch seine brutalste Tat, den Friedhofsraub von Krimitschau, spielte er herunter. Obwohl er die Konsequenzen seines Handelns direkt vor sich sah. Noch zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung, 4 Monate nach der Tat, saß Marlies S. lädiert im Gerichtssaal. Sie konnte kaum sprechen, sie musste noch immer Flüssignahrung zu sich nehmen. Sie konnte nicht kauen, weil ihr Kiefer immer noch gebrochen war und nur von Stahlplatten zusammengehalten wurde. Eigentlich, sagte Sören Ranf, eigentlich wollte er nur den Autoschlüssel haben. Nachdem er sein Opfer bewusstlos getreten hatte, durchsuchte er Marlies S., nahm ihr den Schlüssel ab und fuhr mit ihrem Auto davon. Ich fragte Sören, was er vorgehabt habe, was sein Plan gewesen sei. »Ich wollte weg«, sagte er. Und in diesen Worten steckte wahrscheinlich mehr Wahrheit, als er sich selbst bewusst war. »Ich wollte einfach nur weg.« Doch Sören Ranf war nicht abgehauen. Die Polizei konnte rekonstruieren, dass er vom Friedhof zunächst zur Tankstelle fuhr und sich dort zwei Flaschen Bier kaufte. Dann fuhr er zu einer Jugendwerkstatt. Die Jugendwerkstatt war ein Ort, an dem junge Menschen, die sonst keine Ausbildung hatten, aufgenommen wurden. Dort gab es viele Ex-Häftlinge. Der gemeinnützige Verein bildete sie aus. Sören hatte einige Freunde dort. Er holte einen von ihnen ab, sagte zu ihm, »Ich habe ein Auto und Bier. Lass uns chillen.« Zusammen fuhren sie durch das Stadtgebiet von Kremitschau, hingen ein bisschen ab. Dort wurde er dann auch im Rahmen der eingeleiteten Sofortfahndung gestellt und festgenommen. »Wir haben Sören Ranf zu einer Einheitsjugendstrafe von 5 Jahren verurteilt. Das Höchstmaß wären 10 Jahre gewesen. Diese Strafe war zu vollstrecken. Jede Strafe von mehr als 2 Jahren Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe wird vollstreckt. Eine sogenannte Strafaussetzung zur Bewährung ist ab 2 Jahren nicht mehr möglich. Obwohl Sören bei den Taten älter als 18 Jahre war, entschlossen wir uns für eine Jugendstrafe, weil Sören in seinem Entwicklungsstand eher einem Jugendlichen als einem Erwachsenen glich. Er hatte keine abgeschlossene Berufsausbildung, sein Handeln und Verhalten verlief ohne nachvollziehbare Sinnhaftigkeit. 5 Jahre. Es war eine der höchsten Jugendstrafen, die ich in meinem Gericht verhängt habe. Als Sören das Urteil hört, zuckt er kurz zusammen. Sören Ranf tat mir persönlich sehr leid. Weil der Fall von Sören Ranf ein Fall war, der symptomatisch für so viele andere Fälle stand, die ich in meiner straf- und jugendrichterlichen Tätigkeit immer wieder vor mir hatte. Sören Ranf war eine gescheiterte Existenz. Ein Mensch, der aufgrund seiner Vergangenheit keine wirkliche Zukunft mehr hatte. Ein junger Mann, in dessen Leben es nur noch bergab ging. Ein junger Mann, dem man immer wieder Hilfsangebote machen konnte, dem man vorübergehend immer wieder auf die richtige Spur helfen konnte. Ein junger Mann, der aber immer und immer wieder scheitern würde, weil diese Erlebnisse in der Kindheit, die fehlende Liebe, die Schläge durch den Stiefvater, die Entwurzelung, die ständigen Umzüge, der ständige Verlust von Klassenkameraden, weil all diese Ereignisse so prägend waren, dass er sie nicht überwinden konnte. Der Fall Sören Ranf zeigte symptomatisch, wie wichtig es für ein Kind ist, in geordneten Bahnen aufzuwachsen. Wie sehr eine stabile Kindheit ein ganzes Leben stabilisiert. Wo findet man Halt? Wo findet man Liebe? Wo hat man in diesem Leben ein Ziel? Sören Ranf war ein ganz armer, ein verlorener Mensch. Es hat ein 1/2 Jahr gedauert, dann erreichte mich die Nachricht, dass sich Sören Ranf erhängt hatte. Ich vermute, er hat sich umgebracht, weil er keine Perspektive mehr sah, weil er keine Hoffnung mehr hatte. Wer im Gefängnis sitzt, der ist auf sich selbst zurückgeworfen. Wer im Gefängnis sitzt, der ist gezwungen, über sich und sein Leben nachzudenken. Das hat Sören Ranf getan. Und er hat sich Fragen gestellt. Was kann ich noch erreichen? Wo soll mein Leben noch hingehen? Wer bin ich? Was kann ich? Wer liebt mich? Er fand in seiner vollkommenen Einsamkeit keine Antwort auf diese Fragen. Noch heute belastet mich das.